Heute zu Gast der Gründer von Follow Food, Jörg Knoll.
Wir hatten immer die Challenge, dass wir eigentlich in einem Markt uns bewegen, wo wir ein Massenpublikum ansprechen, natürlich eine Nische in dem Massenpublikum, aber nicht die Budgets haben, um das Marketing zu machen, was der Mitbewerb macht. Und wachsen trotzdem seit mindestens 5 Jahren, Jahr für Jahr, stärker als alle anderen Marken in unserem Umfeld und mittlerweile auch auf einem Niveau, was eben nicht weit weg ist und teilweise sogar drüber.
Herzlich willkommen beim OMR Podcast mit Philipp Westermeier.
Bevor es losgeht mit dem Gespräch mit dem Jörg, hier noch ein kurzes Gastinterview mit Robert Hofmann von Facebook, mit dem wir seit längerem schon einen gemeinsamen Podcast machen. Moin Robert.
Moin Philipp.
Warum macht ihr noch einen Marketing-Podcast? Es gibt doch schon so viele. Du bist gerade in einem zu Gast. Was treibt euch da an?
Genau, also das Facebook-Update ist quasi unser Podcast zum Thema Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger und aber auch rund um das Thema Digitalisierung. Wir machen ihn offiziell schon seit 2018 und haben eigentlich dieses Jahr einen umfangreichen Relaunch ohnehin geplant gehabt. Dann kam die Corona-Pandemie, wir haben unsere Strategie nochmal grundsätzlich überdacht und haben die Frequenz deutlich erhöht. Mhm. Also jetzt haben wir jeden Dienstag eine neue Episode und aktuell 2 abwechselnde Formate. Wir haben den Facebook Marketing Talk, das ist quasi ein klassischer Inspirations-Interview-Podcast mit Jin Choi und inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche. Mhm. Und dann haben wir diesmal neu aufgesetzt, die Facebook Marketing Experten, und ist ein Kurzformat. Also ein praxisnahes Format, das aus erster Hand über sämtliche Marketinglösungen auf Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger informiert. Und auch bei dem Format ist es so, dass rotierend und passend zu dem jeweiligen Themenschwerpunkt dann 5 meiner lieben Kolleginnen oder Kollegen das Thema hosten. So ist die Grundidee unseres Podcasts. Und wir sind eben der einzige deutschsprachige Podcast, der von Facebook-Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen persönlich rausgegeben wird.
Und was waren bislang so deine Favorite-Episoden?
Wir haben gestern erst die letzte Folge des Jahres aufgenommen, ein Special zum zweiten Lockdown. Was können Advertiser da tun? Wir hatten Facebook-Shops, wir haben Instagram-Reels gehabt, wir haben Maggi-WhatsApp-Bot. Insgesamt geht es eben viel darum, wie Ads funktionieren, wie die genutzt werden, wie man Werbewirkung misst und wie man auch mit Mythen aufräumt. Bei dem Talk, da kommt es auf den Mix an der Leute. Ja, da haben wir Uli Klenke von der Telekom, eine Sabine Zantes von Aldi.
Und gibt's auch Facebook-kritische Themen?
Ja, selbstverständlich. Worüber wir noch nicht gesprochen haben, wir haben mit das Facebook Briefing auch noch ein 3. Format auf dem Kanal. Das ist quasi unser Format, auch ein Interviewformat, um aktuelle Debatten und gesellschaftliche Fragestellungen. Und dort ging es in den ersten beiden Folgen eben auch um das Thema Verschwörungstheorien, unter anderem mit Pia Lamberti, und um das Thema Hassrede, unter anderem mit Renate Künast. Also wir setzen uns ganz bewusst auch mit diesen Themen auseinander.
Das war der Robert. Der Podcast-Kanal, wo all diese Formate, über die wir gerade sprachen, stattfinden, heißt das Facebook Update. Und wer helfen möchte, dieses Facebook Update noch besser zu machen, kann an einer Umfrage teilnehmen. Die Links dazu hier in den Shownotes, in den Shownotes von das Facebook Update. Unter allen Teilnehmern der Umfrage verlosen wir einen OMR Deep Dive kostenlos und auch ein OMR Report Paket. Weil die Kolleginnen und Kollegen von Instafo, also der Jobplattform für den Tech- und Sales-Bereich, von der ich hier schon häufiger berichtet habe, mittlerweile bei uns doch groß engagiert sind hier im Podcast. Ihr hört immer wieder hoffentlich von Instafo. Deswegen habe ich die Kollegen vor kurzem aber selber persönlich kennengelernt und war wirklich sehr angetan. Sie haben mir dazu erzählt, es gibt eine neue Finanzierungsrunde in die Firma. 10 Millionen werden da investiert. Das ganze Thema wird also immer relevanter. Daher nochmal hier mit Nachdruck der Hinweis: Wer Menschen sucht im Bereich Tech und Sales, denkt an Instafo. Die haben da scheinbar wirklich eine neue magische Soße gefunden, wo sie über ihre Plattform ein automatisiertes Matchmaking zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber ermöglichen. Und das ist im direkten Marktvergleich 3-mal effektiver, was die Quote von Bewerbung zu Einstellung angeht. Hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern, oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Doppel-F, instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. Wir machen ja jedes Jahr kurz vor Weihnachten einen Podcast mit einem Thema, das wirklich größer ist als einfach nur Business, wo es um eine größere Idee geht, die vielleicht auch inspirieren soll, gerade zu Weihnachten über sein Leben, seine Möglichkeiten und die Zukunft nachzudenken, was man an Weihnachten so tut. Da war in den letzten Jahren zu Gast der Gründer von Ecosia, von Viva Con Agua, von der Tomorrow Bank, also all solche Menschen, die wirklich andere Sachen machen, die auch im ersten Blick gar nicht so sehr auf Geld verdienen aus, sondern auf halt größere Ideen. Und in diesem Jahr ist auch wieder so jemand dabei, den ich schon vor einigen Monaten gesprochen habe. Und da war ich so angetan, dass ich dachte, okay, das spare ich mir auf bis zur Weihnachtsfolge. Es geht um das Thema Follow Food, eine Firma, die früher Follow Fish hieß. Und den Gründer Jörg Knoll, der hat das mit aufgebaut. Am Ende geht es darum, nachhaltig zu wirtschaften, nachhaltig Lebensmittel zu produzieren. Und zwar nicht nur nebenher oder so ein bisschen als Greenwashing oder als eine Aktion, sondern das ist im Kern dessen, was die tun, ist komplett neu gedacht, eine komplette Wertschöpfungskette auch abzubilden. Das macht Follow Food, ehemals Follow Fish. Ich finde es sehr inspirierend. Ich finde, es zeigt auch, was man krasses bauen kann. Man muss gar nicht nur karitative Projekte, die auf Spenden angewiesen sind. Man kann das auch als Business denken. Das ist ja wirklich das Allerwichtigste, dass man das auch aus sich selbst heraus dauerhaft bauen kann. Ich glaube, das wäre ganz wichtig, wenn viele solcher zukünftigen Ideen auch so gedacht werden, dass sie nicht nur funktionieren, wenn halt Leute da extern Geld reingeben. Auch das ist wichtig und auch ohne das wird es nicht gehen. Aber so ist es noch besser. In dem Sinne, direkt rein ins Gespräch mit dem, was der Jörg Knoll da baut. Auf geht's. Moin Jörg.
Moin.
Also Follow Food hieß früher Follow Fish, kann man glaube ich sagen, ne?
Jein, Follow Food hieß früher Fish and More.
Okay.
Und aus Fish and More ging die Marke Follow Fish hervor, die sozusagen unser Kerngeschäft bis heute ist. Und dann wurde Fish and More wurde dann Follow Food, weil es neben Follow Fish auch noch nicht Fischprodukte gibt, die dann unter Follow Food vermarktet werden.
Ah, okay. Dann sag mal, was habt ihr denn so jetzt alles für Produkte, dass die Leute einmal, bevor wir die wirtschaftliche Größe sprechen, ein bisschen die Gründungsgeschichte ganz kurz, was verkauft ihr alles so?
Also wir, sag ich mal, am bekanntesten sind unsere Fischprodukte. Da erkläre ich das gerne so. Also wir sind ein kleines Iglo in nachhaltig und klein. Mhm. Also relativ klein, kann ich nachher noch zu was sagen. Vom Sehen kennen uns einige. Wir haben eine braune Verpackung, die heraussticht, da wo wir verkaufen, das ist zum einen Konserventhunfisch, sind wir relativ stark, und dann so Tiefkühlfisch, also tiefgefrorene Fischfilets und Fischstäbchen und so Geschichten. Und was wir auch machen, ist Pizza, Tiefkühlpizza unter Follow Food, auch in dieser braunen Packpapier-Look-Verpackung. Und wir vertreiben diese Produkte bundesweit im klassischen LEH, wie man dazu sagen, also Rewe, Edeka und Co. Und in fast allen Biomärkten, die es gibt. Und nicht im klassischen Hard-Discount, so Lidl, Aldi.
Okay, weil die einfach nicht bei euch kaufen wollen oder weil ihr die nicht verkaufen wollt?
Ja, gute Frage. Also sensible Themen. Genau, weil wir sehen die Marke momentan gut aufgehoben, da im klassischen LEH in Richtung Bioläden überschwappend. Und der Spagat zwischen einem Alnatura und einem Aldi oder Lidl, der fühlt sich für uns sehr groß an. Und dann glauben wir persönlich natürlich auch ganz stark an die Konzepte des hochwertigen Einzelhandels, Vollsortiment. So.
Und ihr macht 60 Millionen Euro Umsatz, habe ich nachlesen können bei euch auf der Website auch.
Also letztes Jahr, dieses Jahr. Eher auf die 70 oder über 70. Kommt jetzt darauf an, wie lange oder wie stark dann der Corona-Effekt noch ist. Und das ist so die Größenordnung, genau.
Und das Ganze ist jetzt nicht super hochprofitabel, aber es ist jetzt auch kein Verlustgeschäft, es ist kein jetzt so Venture-Business, sondern ihr seid damit, verdient da, glaube ich, jetzt auch so Größenordnung 1, 2 Millionen im Jahr, ne?
Genau. Also wir wachsen. So 20% letztes Jahr und dieses Jahr auch gut 20%. Und was uns wichtig ist und wo wir ein bisschen stolz drauf sind, ist, dass wir sozusagen dieses Wachstum eben selber finanzieren können. Und dass natürlich ein großer Teil von dem, was wir dann jedes Jahr mehr verdienen, wir investieren in Wachstum, weil wir eine Mission haben, die eben noch größer ist für das, was wir heute tun. Und genau, und trotzdem ist es wichtig, dass darüber hinaus auch ein bisschen was hängen bleibt, insbesondere für Kapitalgeber, Banken, um auch Finanzierungsrunden machen zu können und weiteres Wachstum zu generieren. Da
aber seid ihr denn
geht's nicht anders.
Einzigen Eigentümer der Firma?
Nein. Also wir sind Haupteigentümer noch. Mhm.
Mhm. Und das Ganze ist entstanden, weil ihr von früher schon gedacht habt, hey, wir wollen gerne ökologisch vernünftig aufgezogenen und sozusagen eine produzierten, wenn man so sagen kann, Fisch essen und auch einkaufen können. Dann habt ihr es selber gegründet.
Jein. Also das Unternehmen selber ist 2000 entstanden, oder Ende der 90er sogar, mit Hari. Da waren Hari und ich Studenten. Wir haben Betriebswirtschaft studiert in Konstanz. Mhm. Und der ursprüngliche Impuls war mal einfach, Geld zu verdienen. Wir kommen beide aus Elternhäusern, die im finanziellen Normalbereich angesiedelt sind. Mhm. Das heißt, wir haben unser Geld neben Studium fürs Studieren verdient. Mhm. Und hatten dann über Harry, der Deutschlandrusse ist, völlig verrückt, kamen wir irgendwie nach Russland. Mhm. Und auf die Idee, russischen Tiefkühlfisch an deutsche Großhändler zu verkaufen. Mhm. Das war so die Schnapsidee Ende der 90er. Mhm. Teilweise auch wörtlich zu nehmen natürlich. Wir waren da Anfang, Mitte 20. Mhm. Und haben bis 2007, also so 8-9 Jahre, haben wir ausschließlich russisches Zanderfilet in Deutschland importiert. Mhm. Und an andere Großhändler verkauft, die es dann weiterverkauft haben. Mhm, das war so unser Geschäft, was so bis 2007 funktioniert hat. Und das hatte wenig jetzt explizit mit Nachhaltigkeit oder ökologisch oder besseren Lebensmitteln zu tun. So, das ist ein Thema, was uns natürlich, also speziell mich, schon lange begleitet. Ich komme auch aus so einem Elternhaus, war selber auf der Waldorfschule, kennst du wahrscheinlich.
Ja, klar.
So irgendwie ja, ökologisch aufgewachsen, dann aber studiert und große Welt und Geld verdient. Und habe dann lustigerweise relativ am Anfang auch mal Greenpeace angeschrieben. Damals war das kein Thema beim Fisch, kein großes. Mhm. Also das war so ein Randthema. Es war ein Naturprodukt, ist ja bis heute. Und diese ganzen ökologischen Themen, Überfischung und so, das war damals noch weit weg von dem kollektiven Bewusstsein und auch in unserem Bewusstsein nur am Rande. Hat es mal angeklopft so. Mhm. Und ich habe da mal Greenpeace angeschrieben, kann mich gut erinnern, kam bis heute nichts zurück an irgendeine Infoadresse, wie die das eigentlich bewerten mit russischem Zander. Mhm. Also das war so ganz am Rande Thema, aber nicht zentral. Und dann irgendwann rausgefunden, dass es eigentlich ökologisch ganz in Ordnung ist, jetzt, aber auch nicht bedingungslos und immer. Und wir haben dann, also bis 2007 war das unser Geschäftsmodell. Mhm. Ein Produkt aus einem Land, was natürlich auch hochproblematisch ist und war, um da irgendwie geschäftlich von abhängig zu sein, in Deutschland zu importieren. Mhm. Und haben dann so knapp 10 Millionen Umsatz gemacht damit, konnten schon gut leben. Mhm. Und dann so hatten, also mehr Geld als so in den Jobs, die wir sonst gehabt hätten. Und ja, 2007 kam dann so der ganz große Umbruch für uns, der alles auf den Kopf gestellt hat und alles das zu dem geführt hat, was heute ist. Ganz wichtig und aber auch zentral, weil seitdem alles anders ist.
Was war das, der große, was war das dann genau, der Umbruch?
Also wir hatten, zum einen waren wir so in einer, vom Bewusstsein her, so in einer Phase, wo wir gesagt haben, boah, Russland und Einproduktunternehmen und so, das ist nichts. Das können wir jetzt nicht weitermachen. Da kannst keine Familie gründen und betriebswirtschaftlicher Schwachsinn eigentlich. Hm. Also lass uns mal schauen, was sonst noch geht. Und bei mir kam dann schon so alles das, was an ökologisches Gewissen oder Grundbildung oder Veranlagung da war, kam dann einfach hoch. Ja? Und ich weiß noch ganz genau, eigentlich der echte Start war tatsächlich ein Telefonanruf von einem, ja, ich von meinem besten Schulfreund, bis heute sehr, sehr guten Freund. Da war ich auf einer Fischmesse in Brüssel. Mhm. Größte Fischmesse der Welt. Und damals haben wir unseren Stand natürlich noch selber auf- und abgebaut, war da im Abbau. Und hat Jakob angerufen. Und Jakob ist Pilot geworden. Und wir beide waren schon eigentlich immer grün. Also wir waren zusammen in Gorleben irgendwie demonstrieren gegen AKW und halt so irgendwie, ja, sehr grün. Und uns hat's dann halt mich in Fisch und ihn in die zu den Flugzeugen verschlagen. Und dann hat er mich angerufen und dann habe ich ihn gesagt, Jakob, ich habe keine Zeit, aber sag kurz, wie viel Kerosin hast du heute wieder über uns abgelassen. So gleich der Stichel ein bisschen. Und er hat dann wie aus der Pistole geschossen, geantwortet, ja Jörg, und wie viel Fischbeständen habt ihr die nicht gar ausgemacht? Und ich weiß es noch, als ob es gestern gewesen wäre. Ich habe dann mein Telefon weggelegt und sag, wow, Moment mal, das ging aber schnell. Also das war nicht ein Gespräch mit ihm, wo sowas entstehen kann, dann hätte ich das von ihm auch erwartet, sondern es kam wie aus der Pistole geschossen. Und das war genau das, was mich so die Wochen, Monate davor angefangen hat, ganz stark zu beschäftigen. Und in dem Moment wusste ich, boah, das ist unser Ding. Wir machen es anders. Wir sind noch klein. Ich war noch relativ jung. Und ich bin dann nach Hause von Brüssel irgendwie nachts noch heimgefahren und habe dann angefangen zu recherchieren. Ja, gibt's da schon Alternativen oder was ist da eigentlich los? Bin dann an einem Kiosk vorbei und dann war zufällig auch noch eine Geo-Ausgabe, irgendwie die Überfischung der Ozeane, ganz prominent. Und ich so, boah, was ist jetzt los? Irgendwie alles dreht sich um mich gerade so fingerzeigmäßig. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Gibt es in Deutschland oder woanders, gibt es irgendwie Fischanbieter, die sagen, hey, Moment, wir machen es anders. Wir fokussieren uns jetzt auf Fischprodukte, die ökologisch so gefangen werden, dass es sinnvoll ist. Bin dann natürlich auf WWF gestoßen und die Fischführer. Ich glaube, Greenpeace gab es damals noch keinen Fischführer, aber WWF gab es schon diesen Fischführer, der in diesem Ampelsystem war, rot, orange, grün. Und habe dann gesehen, hey, da gibt's ja grüne Fische. So, Zander war damals wahrscheinlich noch gar nicht mit aufgenommen, weiß ich nicht mehr. Ich glaube, bei Greenpeace war er sogar dann später mal noch grün, aber auch eher zufällig. So, und dann habe ich gesagt, Moment mal, wie wär's, wenn wir jetzt uns nur noch auf Fische konzentrieren, die in diesem Fischführer grün sind? Ist doch genial. Und das war so der Impuls, der dann eigentlich alles ins Laufen gebracht hat. Und wir haben dann uns zusammengesetzt und ich hatte dann einen guten Freund von mir, den Benjamin, der hatte gerade fertig studiert, Marketing in Stuttgart da an der Hochschule. Und bei Demeter seine Diplomarbeit, war das damals noch, gemacht. Und den habe ich dann gefragt, ob er Lust hätte, irgendwie so ein Thema hier zu begleiten. Und haben dann das so gesponnen und Produkte rausgesucht und so recherchiert und sind dann an unsere Kunden ran, die ja eigentlich alles Großhändler waren, und haben ihnen diese Idee präsentiert und die sagen, hey, Leute, gute Idee, aber das kostet ja mehr und wer soll mir das bezahlen? Also vergesst's. Und ich war dann im Atlantic Hotel in Hamburg, weiß ich auch noch genau, war glaube ich vom Fischverband oder so, ein großes Treffen. Und da durften wir diese Idee, die erst eine grobe Idee war, durften wir vorstellen. Und voller Begeisterung habe ich dann davon gesprochen. Und dann kamen nachher gute Leute zu mir, auch sehr nett gemeint, und sagen, Leute, die Idee ist schön, aber das wird euch kein Mensch bezahlen. Nie und nimmer. Und das war so, das war so ganz entscheidend für uns, weil wir gesagt haben, gut, vielleicht haben die nicht Unrecht. Wenn es niemand weiß und uns nicht glaubt, dann wird es niemand bezahlen. Aber wir waren von Anfang an überzeugt, dass es genug Menschen gibt, unter anderem meinen Pilotenfreund und andere, die auf jeden Fall bereit wären, dafür auch mehr Geld auszugeben. Die Frage ist, wie erfahren sie davon? So. Und ab dem Moment wurde es klar, dass es auch eine Marketinggeschichte werden muss. Ja? Manche Menschen kommen heute und sagen, hör, das ist ja viel Marketing und so negativ, so irgendwie so, Marketing. Und ich sage, hey, ohne ohne ein Tool, um das in Kürze zu erklären, könnten wir so ein Thema überhaupt nie an den Markt bringen. So. Also war dann auch gewissermaßen die Geburtsstunde der Marke, weil wir verstanden haben, unsere Kunden, Großhändler sind die Falschen. Wir müssen es irgendwie schaffen, dieses Thema am Großhandel vorbei direkt in die Supermärkte zu bringen. Ich glaube, dass ganz viele Menschen es ganz gut finden, was wir tun. Und die Riesen-Challenge für uns ist halt, mit überschaubaren Budgets diese Geschichte auch zu erzählen. Und da haben wir eigentlich nur die Packung gehabt am Anfang. Ja, und so ist alles dann gekommen, wie es gekommen ist. Der verrückte Name, die Idee mit dem Tracking-Code, die Packung, die eigentlich aussieht wie ein Paket und nicht wie ein Fischpackung. Und
Und was waren am Ende so die Hebel, jetzt wenn wir über Marketing sprechen? Also ich meine, die Idee ist natürlich super, auch das zu tracken ist natürlich gut, aber das ist ja schon, sag ich mal, Teil auf irgendwie Produkt vielleicht. Die Verpackung ist ja wirklich klassisch Marketing, dass ihr da sozusagen Innovationen oder auch eine Veränderung in dem Segment geschafft habt, irgendwie anders auszusehen im Kühlregal und so. Gab es noch andere Kommunikationskanäle, wo ihr eure Story erzählt? Ich habe gesehen, es gibt natürlich eine ganze Reihe von Geschichten über euch, also PR über die Jahre, aber auch erst. Was war denn noch so für euch wichtig jetzt als Distributionskanal? Ist mir schon klar, ging es ja durch den Lebensmitteleinzelhandel. Aber was musste man da tun? Musstet ihr denn da irgendwie Werbekostenzuschüsse bezahlen oder was habt ihr gemacht?
Ja. Also in der Tat, der wichtigste Absatz- und Kommunikationskanal der ersten Jahre war der Lebensmitteleinzelhandel. Mhm. Kommunikationskanal A über Flugblätter, aber auch einfach über die Präsenz in den Truhen. Und was wir da gemacht haben, die ersten Jahre einfach Klinken geputzt von übelster Sorte. Mhm. Also wir kamen da in ein Segment, da gab es natürlich keine freien Plätze. Also da gab es keine Tiefkühltruhe, ist eine der teuersten Flächen, auch wegen Energiekosten. Da gab es kein einziges Loch. Und wir kamen da mit einer Idee, die sich eigentlich nicht auf Produkte bezieht, sondern auf eine Ethik hinter den Produkten. Ja? Mhm. Also wir können jetzt nicht sagen, per se, unser Kabeljau ist gesünder, wie ein Kabeljau, der irgendwie mit, übertrieben gesagt, Dynamit gefangen ist oder alte schlechten Methoden. Mhm. So, sondern das Neue war eigentlich, dass wir sagen, hey, die Ethik hinter einem Produkt ist eine ganz andere. Ja? Und da haben wir schon einige Jahre gebraucht, und es war auch challenging für uns, um da in den Handel zu kommen. Da waren die Bioläden die ersten und dann aber auch relativ schnell große nationale Einzelhändler mit mutigen Einkäufern, die gesagt haben, hey, ich verstehe die Idee, und ich gebe euch die Chance. So, also das war so der erste Schritt, einfach in die Truhen zu kommen. Und dann war natürlich früh die Frage, wie kriegen wir die Marke irgendwie ins Gespräch und ins Bewusstsein der Menschen? Und da ist schon alles, was unter der Überschrift Online auf der einen Seite ist und Pressearbeit auf der anderen, sind so die zwei Tools, die wir uns dazu getraut haben.
Kleiner Hinweis für die neuen Ziele. Und zwar Pipedrive kennen wir bei OMR auch sehr gut. Das CRM-System insbesondere für die Förderung des Wachstums kleinerer Firmen. Pipedrive ermöglicht es ganz einfach, den Überblick zu behalten über Vertriebsaktivitäten, Gespräche, Abschlüsse. Man verpasst keine Nachfassaktion. Pipedrive ist vor allen Dingen einfach zu bedienen, vollständig anpassbar auf die jeweilige Firma, auf die jeweiligen Teams und erstellt sehr hübsche visuelle Berichte. Darüber hinaus gibt es zahlreiche smarte Automatisierungen. Also geht zu pipedrive.com, um dort eine kostenlose 14-tägige Testversion zu starten. Zurück zum Podcast. Sag nochmal online ein bisschen konkreter. Es gibt ja, sagen wir mal, so ein paar Highlight-Cases, wo ihr einen YouTuber bezahlt habt und das ist ein richtiger Shitstorm entstanden, das habe ich gesehen, irgendwie rund um Delfinfleisch, glaube ich, ne? Kannst du das vielleicht mal erklären? Aber was habt ihr noch für Kanäle angesteuert? Waren das dann wirklich am Ende Influencer, YouTuber oder was war online?
Ja, das, also zu Beginn gab es das Thema Influencer gar noch nicht so. Da waren es YouTube-Filme. Die erste größere Aktion, die wir gemacht hatten, war die Chunalele. Da haben wir mit einem englischen Musiker zusammen aus einer Thunfischdose eine Ukulele gebaut. Also nicht wir, sondern ein Hamburger Gitarrenbauer. Und der hat dann eine kleine Tour gemacht, teilweise auch mit bekannteren Bands. Mhm. Und die Idee war da, über den Kanal YouTube so ein bisschen eine abgefahrene Sache mit einem hohen künstlerischen Wert zu verbreiten. Mhm. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Also wo es sehr gut funktioniert hat, war so in den Werberkreisen. Also wir haben da bis in Cannes irgendwie einen Löwen, wir haben da viele Preise für gewonnen, was natürlich auch dazu geführt hat, dass eine sehr für uns sehr wichtige Zielgruppe irgendwie die Marke ins Bewusstsein kriegt. Ja, also es gibt ja irgendwie auch ein paar hunderttausend Menschen, glaube ich, in Deutschland, die so in dem Metier arbeiten und Menschen, die auch oft die Marke sehr gut verstehen. Und das war so der erste Schritt, diese YouTube-Geschichte. Und da kam dann schon auch die Erkenntnis, dass auch damals schon ohne Budget es ganz schwer ist, einen echten YouTube-Knaller einfach es hinzukriegen. Mhm. Es war gut, aber ist auch nicht viral, auch nicht so der Riesenerfolg. So, und dann haben wir ein paar Jahre später nochmal YouTube, haben wir mit dem Philipp Köster, das Windsurf-Weltmeister, haben wir einen Film gedreht auf Gran Canaria, eigentlich recht schräg. Da haben wir, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast.
Nee.
Da ist der Köster, also die Story war, dass Köster gefangen wird von einem illegalen Fischkutter nach dem Sturz. Mhm. Wir haben gedreht, echt spektakuläre Sprünge. Der ist ja vierfacher Weltmeister.
Und ihr seid sein Sponsor, ne? Ich meine,
wir waren da der Sponsor sozusagen, genau. Jetzt nicht mehr. Haben ein paar Jahre gemacht. Und Highlight war eben dieser Film. Und der ist dann irgendwann gestürzt nach einem Doppelloop und war weg. Mhm. Und dann kam der irgendwo anders, wurde der sozusagen mit dem Netz hochgezogen und wurde dann illegal gefangen. Weil da hätten eigentlich keine Fischer sein dürfen. Das war so eine Kampagne gegen illegale Fischerei. Auch ganz erfolgreich, auch viral, ohne großes Budget, aber nicht so der Durchbruch. Und die dritte, was du angesprochen hattest, dann echt extrem erfolgreiche Kampagne in Bezug auf Viralität, war in der Tat was letztes Jahr, was wir mit Inscope gemacht haben, Inscope 21.
Also ein bekannter YouTuber?
Genau, bekannter YouTuber. Die Idee war, dass der Inscope einen Babydelfin geschickt bekommt von einer auf seltene Fischarten spezialisierten Handels-Gourmet-Firma. Ja? Und der hat diesen Babydelfin, den haben wir drucken lassen im 3D-Drucker, der sah wirklich perfekt echt aus. Der hat dann diesen Babydelfin über Insta-Story, das hat er begleitet, hat er sich dann im Gönner-Style, wie er gesagt hat er sich dann mit seinen Freunden einen schönen Arm gemacht und hat mal probiert Babydelfinfleisch. Und ja, die Idee dahinter war klar, von Anfang an einen Shitstorm zu produzieren. Wir haben gesagt, wenn tolle, künstlerisch hochgemachte, virale Filme ohne Budget nicht funktionieren viral, dann lass uns doch einfach die Kraft des Shitstorms nutzen. Ja? In Kombination mit Kraft von Fake News. Also ich fand, ja, das hat echt Spaß gemacht. Die zwei Themen, die, ja,
okay,
die mich bewegen, sagen wir Fake News, Shitstorm, die haben wir kombiniert und gesagt, dann muss es doch funktionieren und es hat brutal gut funktioniert. Also es hat so gut funktioniert, eigentlich war die Idee, dass Inscope diese Insta-Story macht von diesem Baby-Delfin-Dinner und dann zwei Tage im Untergrund verschwindet und nach zwei Tagen wir auflösen. Mhm. Und wir haben nach einem Tag aufgelöst und Inscope hätte gerne nach einem halben Tag aufgelöst, weil der hatte irgendwie zehntausende Wutmails in seinem Briefkasten. Der hatte Freunde, die ihm auf die Mailbox gesprochen haben, oder Bekannte, Freunde oder nicht, so nach dem Motto, komm du heute nur ins Fitness, dann zeigen wir dir, wie ein Babydelfin schmeckt. Mhm. Also er hatte echt Angst. Mhm. Und der hatte irgendwie Sorge, dass sein Kanal abgemeldet wird. Und der hatte Menschen, die sich abgemeldet haben, also rückgehende Userzahlen. Mhm. Und also es war echt ein großer Shitstorm.
Was hat es euch gebracht? Also hat es euch dann wirklich sehr viel Markenbekanntheit? Habt ihr das gemessen oder so?
Es hat auf jeden Fall in der Szene was gebracht. Und es hat, sag ich mal, Bewusstseinsbildung bei jungen Menschen gebracht. Ob das, wie nah das nachher an der Marke ist, sei mal dahingestellt. Das ist aber natürlich auch ein Anliegen von uns.
Aber ja, das ist so. Jetzt auch schon recht spät, ne? Aber ich meine, also in eurer Entwicklung, ihr seid jetzt schon ein paar Jahre unterwegs, da muss ja vorher noch was gegeben haben. Ich meine, ihr macht jetzt ja nicht irgendwie 50, 60 oder dieses Jahr 70 Millionen Euro Umsatz und den entsprechenden Hochlauf, jetzt weil ihr da so ein paar ganz lustige Filmideen hattet.
Nee, genau.
Was war also denn, habt ihr bezahlt irgendwie für online? Habt ihr Facebook-Anzeigen geschaltet? Habt ihr bei Instagram, habt ihr einen kleinen Account, habe ich gesehen. Euer Instagram-Account ist vergleichsweise, glaube ich, ein paar tausend Follower nur. Also was habt ihr online gemacht jetzt in der frühen Phase?
Außerdem, was ich gesagt habe, echt überschaubar wenig. Also wir haben eben sozusagen diese Kampagne gemacht. Natürlich haben wir einen Facebook-Kanal und genau, jetzt auch einen Insta-Kanal, den wir jetzt aufbauen wollen. Und ansonsten Content, Glaubwürdigkeit, Content und Stories.
Und also wir haben Content und die Stories, wo habt ihr die ausgespielt?
Da über die Kanäle, die wir haben, haben wir sie ausgespielt. Und ansonsten würde ich sagen, ist haben wir das Glück, dass das so glaubwürdig war, dass einfach Presse, also wir hatten meine 11-Seiten-Geschichte im Stern relativ am Anfang. Mhm. Ich war schon mit ProSieben, Galileo war ich schon auf den Malediven zum Thunfischfischen. Es gab eine schöne Geschichte. Also wir haben relativ viel Presse bekommen. Mhm. Und aber die haben wir uns natürlich nicht, das ist natürlich auch Glück. Also die kamen dann und waren interessiert. Und das ist aber schon Grundsatz von uns, dass wir sagen, hey, wir arbeiten an Content, also wir arbeiten daran, dass wir in dem, was wir tun, besser sind als alle anderen. Also für uns ist es Ethik. Mhm. Ethik, uns anders machen und besser machen. Und dass das natürlich auch eine gewisse Ausstrahlung hat. Und wir haben letztes Jahr 15 Millionen Packungen verkauft. Und das ist natürlich auch eine Kommunikation für uns, weil, also jetzt nicht nur vom Design, sondern wir kommunizieren auch auf der Verpackung. In einem Kurzstatement auch, was uns wichtig ist. Ja, und last but not, überhaupt not least, ist es so, dass die Menschen natürlich auch die Qualität lieben und die Produkte lieben und dann drüber sprechen und das halt über eine gewisse Zeit zum Erfolg führt.
Aber ich meine, wenn jetzt euer Kunde, das überrascht mich so ein bisschen, ist ja der Einkäufer vom Lebensmitteleinzelhändler. Das sind ja am Ende bei der aktuellen Marktstruktur wahrscheinlich irgendwie überschaubar viele Leute in Deutschland, die irgendwie einkaufen für große Ketten, bei denen ihr dann gelistet werden müsst. Das sind ja gar nicht so viele. Aber dennoch muss ja dann am Ende der Endkunde euch aus der Truhe rausnehmen. Aber das heißt, du sagst eigentlich, naja, darum haben wir uns eigentlich gar nicht so sehr gekümmert. Wir haben ein paar Sachen gemacht und wir waren auch glaubwürdig und hatten das Produkt sah auch gut aus und war auch gut. Aber eigentlich haben wir nur die 8, 9, 10 Einkäufer überzeugt mit der Geschichte. Und dann wurdet ihr schon gekauft, einfach nur, weil ihr in der Truhe drin lag, zumindest in einem gewissen Rahmen. Also hört sich für mich an.
Ja, überspitzt gesagt, ja. Also das ist natürlich, dass wir hatten das von Anfang die Challenge. Wir sind in dem Marktsegment, in dem wir unterwegs sind, eine der ganz wenigen Nicht-Konzernmarken. Ja?
Also eure Wettbewerber sind so Igloo, Frosta,
Costa, Deutsche See. Mhm. Also wir sind so irgendwie Nummer 4 in Deutschland im Tiefkühlfisch und im Konservenbereich die Nummer 2 hinter Supiqué. Kennt die Leute, die Thunfisch kaufen, kennen das, ein Franzose. Gehört irgendwie zu Bolton Group, ist auch Weltkonzern mittlerweile. Mhm. Und wir hatten immer die Challenge, dass wir eigentlich in einem Markt uns bewegen, wo wir ein Massenpublikum ansprechen. Natürlich eine Nische in dem Massenpublikum, aber es geht immer noch um viele Millionen potenzielle Käufer. Mhm. Aber nicht die Budgets haben, um das Marketing zu machen, was der Mitbewerb macht. Mhm. Und wachsen trotzdem seit mindestens 5 Jahren, da monitoren wir es genau, Jahr für Jahr stärker als alle anderen Marken in unserem Umfeld und mittlerweile auch auf dem Niveau, was eben nicht weit weg ist und teilweise sogar, also jetzt in Bezug auf Deutsche See sind wir da sogar drüber. Und das ist schon spannend.
Aber ist das, weil ihr den Zeitgeist getroffen habt, weil die Leute auf einmal sagen, hey, ich will wissen, wo mein Fisch herkommt, das ist ja genau euer Feature, dass ihr dieses Tracking anbietet, dass man halt nachvollziehen kann, wo kommt der Fisch her, wo wurde der gefangen sozusagen, das ist ja, das haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, aber das ist ja das, was euch besonders macht, dieses Tracing und Tracking. Das ist dann einfach so ein Zeitgeist, der euch dann auf einmal nach vorne spült, oder kannst du das noch anders erklären?
Nee, das ist exakt das. Ich glaube, ich habe ja Betriebswirtschaft studiert. Das ist sozusagen auch Gründungsidee. Ich glaube, oder wir glauben, dass am Ende des Tages dieser ganz einfache Satz Angebot, Nachfrage. Und wir glauben, dass eben ein Wunsch in ganz vielen Menschen steckt, schlummert teilweise, so zu konsumieren, dass es nicht nur für mich als Individuum gut ist, sondern dass es auch gut ist für die Umwelt. Mhm. Ja? Mhm. Oder für die Gesellschaft, dass es einfach sinnvoll ist. Mhm. Und wenn dieser Wunsch schlummert, dann ist da gar nicht mehr weit weg, dass es zu einer Nachfrage führt, die ich jetzt Betriebswirtschaft hier gar nicht definieren muss. Das ist ja offensichtlich extrem nah dran. Und das ist das, was wir 2007 gesagt haben. Wenn Menschen gesagt haben, die glauben nicht, das funktioniert. Ich sage doch, es funktioniert, weil in ganz vielen Menschen schlummert da was ganz Gutes.
Wie viel
nämlich
teurer
der Wunsch, je nach 20-30%, je nachdem. Es gibt Produkte, die sind fast nicht teurer. Ja, wir irgendwie jetzt, ich habe vorhin das Wort Kabel ja mal erwähnt, irgendwie zu Igloo, oder von Igloo gibt's den gar nicht, aber von anderen Marken. Und im Konserventhunfisch, was unser stärkstes Einzelprodukt ist, aus Angelrute, also Handleinen, handgefangen aus den Malediven, da sind wir so 20% über Supi-G.
Aber es ist ja so, also wäre schon neu, weil ich höre immer auch von vielen Unternehmern oder auch Marketing-Experten, die sagen, naja, in der Theorie wollen eigentlich alle Leute schon das Richtige tun, das bessere Produkt und auch das nachhaltigere Produkt und alles und finden auch die Marke toll. Aber wenn dann am Ende keiner hinguckt und sie stehen alleine irgendwie vorm Regal oder alleine irgendwie im Zweifel zu Hause auf dem Sofa, dann wird doch der Einfachheit halber bei Amazon bestellt oder dann wird doch irgendwie das günstige Produkt vorgezogen, weil es einfach günstiger ist. Und
glaube ich eben massiv nicht. Sorry.
Ja, okay, aber ist ja eine wichtige, das macht ja Hoffnung, wenn du sagst, das ist so und ihr verkauft ja, glaube ich, auch irgendwie wie viele Einheiten im Jahr an Fisch?
Eben jetzt letztes Jahr waren es 15 Millionen.
Also ich meine, 15 Millionen Einheiten, die lügen ja nicht. Das haben ja jetzt nicht nur, sagen wir mal, wenige Waldorfschüler Friday for Future Eltern oder Kinder gekauft, sondern das ist ja schon wirklich dann sehr, sehr viele Transaktionen.
Ja. Also voll. Das ist super spannend und danke, dass du es ansprichst, weil dieses Argument kenne ich seit 13 Jahren und die ersten Jahre konnte ich nur argumentieren als auf Augenhöhe mit einer anderen persönlichen Meinung. Und heute argumentieren wir natürlich rückblickend auch auf das, was wir geleistet haben oder den Erfolg, den wir haben. Und ich stimme dem zu, die Beobachtung können die Forscher machen oder die Experten, wenn die sagen, dass in der Befragung Konsumenten etwas versprechen, was sie in der Praxis nicht halten. Nur ich glaube, der Grund ist ein ganz anderer. Ich bin fest davon überzeugt, dass sie es deswegen nicht halten, weil sie, oder teilweise, das teilweise den Preis sicher auch, und teilweise deswegen nicht halten, weil sie das Vertrauen nicht haben oder das Produkt nicht haben, was ihnen ihren inneren Wunsch, gut zu konsumieren, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit erfüllt. Also da geht es eben ganz stark um Glaubwürdigkeit, weil ich meine, welches Geschenk von den Kunden, dass die 20% mehr bezahlen, ich sag's jetzt mal flachs, weil wir ihnen erzählen, dass es besser gefangen ist.
Aber das ist auch so, also ich meine, das wäre jetzt verrückt, wenn du sagen würdest, es wäre nicht so, aber es ist auch so, ihr könnt das wirklich auch nachweisen, man fragt sich ja, ich habe das ein bisschen nachgelesen, dass wirklich dann teilweise in den Malediven dabei seid, wenn dann da die Thunfische gefangen werden, die werden dann wirklich da einzeln mit der Angel rausgeangelt und nicht irgendwelchen riesen Netzen.
Ja, voll. Voll. Also das ist, du hast ja vorhin gefragt, was tun wir? Und das ist halt unsere Hauptaufgabe, weil da müsste nur ein Fehler drin sein und das ganze Followfish wäre ein Kartenhaus, was zusammenbricht. Also ich sage mal, ist eben viel wichtiger, als in Kommunikation zu investieren, ist da den Job extrem gut zu machen. Und Beispiel Malediven ist so, dass es zum einen gibt es da Zertifizierungen, die das überprüfen. Das ist schon ganz gut für uns, weil die das teilweise besser können als wir. Und dann ist so, dass wir da auch ganz oft sind. Ich war da jetzt eben nicht nur mit Stern und Galileo, sondern selber schon sicher 20 Mal mit Fischen auch. Wir die Menschen auch gut kennen. Und jetzt im Beispiel Malediven sogar gesetzlich gar keine andere Fangmethode erlaubt ist. Also das ist.
Und kann man die Mengen herstellen, also weltweit? Könntet ihr jetzt auch in ein paar Jahren, weiß ich nicht, 100, 200 Millionen Euro Umsatz machen und entsprechend viel Produkte mit denselben Methoden? Also wäre das möglich, Fisch auch jetzt sozusagen in der Masse so zu produzieren, dass ihr ihn guten Gewissens verkaufen könntet?
Also nicht jedes Produkt ist da einfach skalierbar. Biolachs zum Beispiel ist sehr beschränkt. Thunfisch gibt es noch Riesenmöglichkeiten. Ich habe mal für Greenpeace, mit denen wir dann doch irgendwann halt Kontakt hatten, die Iris Menn, die damals noch Greenpeace Deutschland, die Fischereikampagnerin war, habe ich mal gerechnet, dass Malediven-Thunfisch theoretisch ganz Deutschland versorgen könnte. Unglaublich. Die machen da richtige Mengen.
Und eure Fabriken sozusagen, die stehen dann aber in Deutschland oder stehen die dann auch zum Teil?
Grundidee ist eigentlich dort zu produzieren, wo es gefangen wird. Das ist wieder so ein ethisches Thema, Arbeitsplätze nicht zu exportieren.
Und wie viele Leute arbeiten bei euch?
Bei uns hier wir haben drei kleine Standorte. Der größte ist Friedrichshafen mit ungefähr 35 Leuten. Und dann gibt's Hamburg mit im Moment 5. So Vertrieb, das ist aber eher ein bisschen am größer werden. Und dann gibt's seit 1,5 Jahren Berlin mit einer Person, dem Julius, ich hoffe, das passt, aber ich meine das positiv, Nachhaltigkeitsfreak ist. Und der eben gesagt hat, er kann für könnte für uns arbeiten, aber nur wenn er in Berlin wohnen darf, so ist es eigentlich entstanden. Und was wir dann umgedreht haben und gesagt, hey, das ist eigentlich cool, in Berlin ein kleines Office zu haben, und der ist da am Netzwerken. Und so, ja, dieses Grundkonstrukt, was uns ja trägt, so diese visionären Dinge, die uns irgendwie beschäftigen und tragen und dahin gebracht haben, wo wir heute sind und auch dahin bringen werden, hoffentlich, wo wir morgen sein wollen, die da pflegt und ganz gut, sehr, sehr gut beherrscht und bearbeitet.
Ja. Ist denn dieses Tracking was Digitales? Also kann ich jetzt in meinen, muss ich mir das vorstellen, auf euren Paketen, wenn ich da jetzt eins rausgreife, kann ich dann schon im Supermarkt gucken, wo das, wo der Inhalt herkommt? Muss ich da mein iPhone oder mein Mobiltelefon rausnehmen oder steht es da schon direkt drauf oder wie ist es gemacht?
Genau, nee, du kannst entweder mit einem Scanner Grundinformationen abscannen, das ist drauf, und dann gibt es einen Tracking-Code, der manuell auf der Webseite, auf der Startseite ist, und der ist noch ein bisschen genauer, weil der wird sozusagen pro Charge dann nochmal eingedruckt beim Abpacken. Und da siehst du, das variiert natürlich auch von Produkt zu Produkt, da sehen wir auch, also teilweise sehen wir da schon extrem gut, bei, ja, zum Beispiel jetzt Malediven-Thunfisch oder auch unserem Gemüse, wir haben jetzt Tiefkühlgemüse, da kommen wir wirklich bis aufs Feld, macht richtig Spaß. Und in dem Bereich Tiefkühlpizza ist natürlich eine riesen Herausforderung, weil da gibt es viele Vorlieferanten und da sind wir dann noch nicht ganz so gut wie jetzt im Fisch. Aber auch bis heute die einzigen, die das überhaupt machen im Non-Fisch-Bereich. Also im Fischbereich haben uns ganz viele kopiert. Eigentlich fast alle gibt es irgendwie Herkunftscode, viele nennen es auch Tracking-Code.
Aber den muss man schon mal eingeben. Also das heißt, man kauft das im Laden und dann geht man nach Hause und gibt dann an seinem
Rechner. Ja, oder im Laden kannst du gleich eingeben auf dem Smartphone.
Ah, okay.
Und dann siehst du es.
Und machen das viele?
Jein. Es machen es machen mehr, als wir anfangs gedacht hätten.
Also 10%?
Und es ist natürlich trotzdem unter 5%.
Unter 5%, krass. Ja. Das heißt, die meisten haben einfach das Vertrauen, dass es schon, wenn es da drauf steht, auch schon stimmen wird.
Ja, oder sie haben es vielleicht schon mal gemacht. Ich meine, ich kenne es selber. Wir haben hier kein Tiefkühllager, das ist bei Düsseldorf. Ich kaufe selber unsere Produkte hier bei mir im Bioladen. Und dann schaue ich prüfe das immer und mir macht es auch Spaß oder ich zeige es mal Freunden. Und wenn man es auch mal gemacht hat, geht man natürlich auch nicht mehr auf jedes Produkt. Ich finde es trotzdem erstaunlich, dass die Leute sich die Mühe machen. Und manche Leute schreiben uns dann auch an und fragen dann detaillierte Dinge zu Vorlieferanten oder so, wo wir sagen, wow, da hat sich einer echt Mühe gegeben.
Und lassen wir mal einen zweiten Komplex anschneiden, weil was ihr da macht, ist natürlich jetzt super ein Angebot gegenüber Fischung und gegen die künstliche Fischproduktion. Aber es ist jetzt ja zum Beispiel auch nicht unbedingt klimaneutral. Also das eines der ganz großen Probleme unserer Welt ist ja vor allem auch der Klimawandel. Den stoppt ihr damit jetzt ja nicht in dem Maße, ne?
Nein. Also ist in der Tat so, dass wir natürlich das, ich sag mal, Klimawandel eines von den 5 zentralen ökologischen Themen ist, die alle existenziell sein können für die Menschheit. Und für uns ist es so, dass wir da, dass für die Marke und auch persönlich extrem wichtig, da auch Vorreiter zu sein. Und wir haben jetzt alles gerechnet, also jedes Fischprodukt, wir haben ökologischen Fußabdruck gemacht, da ist eben unter anderem auch CO2-Verbrauch drauf. Und es ist erstaunlich, dass Fisch da echt ganz gut wegkommt. Teilweise sogar extrem gut. Es ist aber ein bisschen früh, weil wir sind es gerade am Bewerten und wir wollen jetzt auch keinen Schnellschuss machen und sagen, wow, Fisch ist irgendwie besser als. Und wenn ich es jetzt mit Rindfleisch vergleiche, da wäre es Schwachsinn, dann ist klar, dass Fisch besser ist. Aber gerade Wildfisch scheint da extrem gut zu sein. Weil es ist natürlich, das Produkt braucht Zero Input, bis es gefangen wird, ja. Also das ist klimaneutral bis zum Fang. Also keine Fütterung, wenn ich es jetzt mit einem eiweißreichen Acker, Frucht vergleiche, keine Bearbeitung, kein Spritzen, kein Beackern, keine Flächenverbrauch und so weiter. Also bis zum Fang ist es absolut genial. Und dann ist nur die Frage, wie aufwendig ist der Fang? Ja. Wie ist die Verarbeitung und Transport? Transport ist relativ vernachlässigbar, weil es in Containern kommt. Das ist sehr gut, wissen wir auch schon. Und für alles andere ist zu früh. Es scheint aber so zu sein, dass Fisch extrem und erstaunlich gut ist im Vergleich zu ganz, ganz vielen anderen Lebensmitteln. Und trotzdem ist es natürlich allein dadurch, dass es jetzt nicht aus dem Bodensee kommt, ist es natürlich, also kann man sich als Gesellschaft fragen, brauchen wir Fischprodukte, die nicht aus Deutschland kommen? Mhm. Ja. So, aber ist dann auch eine individuelle Entscheidung. Und wenn ja, wenn wir sozusagen Importlebensmittel wollen, dann scheint Fisch sehr gut zu sein. Und wir sind trotzdem, wir haben ja bekannt gegeben vor einigen Wochen, dass wir ab Januar 2021 das erste klimaneutrale Unternehmen sein wollen und werden in dem Bereich. Und da geht es aber natürlich dann um Kompensation, was richtig teuer ist für uns, uns aber extrem wichtig ist. Und wir arbeiten da mit MyClimate. So ein, kennst vielleicht, da gibt es irgendwie zwei, drei große, da gibt es irgendwie die Atmosphäre, MyClimate und so mit MyClimate. Und wir haben eben das jetzt berechnet als Grundlage und wir werden ab Januar alles, was an Fang, Verarbeitung, Transport, Verpackung, alles ist durch Aufforstung, unter anderem durch Aufforstung, den genauen Mix kennen wir noch nicht, kompensieren.
Okay.
Weil das war in der Diskussion, da haben alle angefangen, irgendwie so Nestle oder ich weiß nicht, haben dann gesagt, ab 2050 klimaneutral. Und unsere Pressemeldung war dann, 2050 ist zu spät, wir machen es ab nächstes Jahr. Es geht, ist am Ende des Tages eine Kostenfrage. Und eine Frage, ob ich sinnvolle Klimakompensationsprojekte mache oder nicht. Und da sind wir auch noch in der Findungsphase. Was ist sinnvoll, was nicht? Aufforstung hat da auch nicht nur Vorteile. Muss man sich genau anschauen.
Und was ist mittlerweile, du hast gerade schon erwähnt, dass ihr auch Gemüse verkauft. Was habt ihr mittlerweile noch für Produkte im Portfolio außer den verschiedenen Fischarten?
Also die Pizza ist so die Brücke gewesen, Fischpizza in den Non-Fisch-Bereich. Dann haben wir Gemüse gemacht und haben jetzt eingeführt, vor 2 Wochen erstmals ausgelieferten Eis. Follow Food Eis. Ganz lustig, das ist das erste Gemüse-Fruchteis. Das, was man aus der Sterne-Gastronomie oft kennt, als Dessert oder auch Zwischengang. So jetzt nicht nur Frucht, wegen viel Fruchtzucker, sondern auch Gemüseanteile rein. Haben wir umgesetzt als Produkt. Wir machen mit einer relativ kleinen Start-up-Bude, so klein sind die auch nicht mehr, aber mit einem jungen Unternehmen aus dem Berliner Raum, Lunch Vegas, zusammen Fertiggerichte. Das sind so vegane Curries, Bio, die jetzt auch vor einigen Wochen erstmals ausgeliefert wurden. Ja, das sind so die Spruchreifen.
Aber das heißt, das ist alles keine großen Anteile. Fisch ist nach wie vor das größte Thema wahrscheinlich.
Ist nach wie vor das größte Thema.
Aber mit Abstand.
Und genau, ja. Das, also Pizza wird erfolgreich. Wir sind die erfolgreichste Bio-Pizza sozusagen. Das ist ein Segment, was es natürlich auch noch nicht richtig gab. Da gibt es ein bisschen Eigenmarke, ein bisschen Alnatura. Hier ist uns und ein paar kleinere Hersteller. Da sehen wir aber schon ordentlich Potenzial auch.
Wie bekannt seid ihr eigentlich in Deutschland? Also wenn man jetzt so, du hast gerade gesagt, ihr macht so Studien oder so Messungen zur Markenbekanntheit. Wie viele Deutsche, wie viel Prozent kennen euch jetzt so als Marke im Vergleich zu anderen?
Also wir wissen, dass wir, das kommt, also wenn wir eine Messung über Gesamtdeutschland machen, dann sind wir so bei 10%, aber gestützt. Also echt überschaubar noch. Ja. Ungestützt irgendwie dem entsprechenden Fünftel oder so. Wenn wir Befragungen machen im Bereich der wirklich der Zielgruppe, also der Bioläden oder der ökologisch interessierten Menschen oder der sogenannten Lohas, dann ist es deutlich höher. Aber wir wissen nicht genau, wie viel, weil wir uns diese Befragung bis jetzt gespart haben.
Ihr seid ja hoffentlich alle am 7. und 8. Mai beim OMR-Festival in Hamburg mit dabei. Das freut dann nicht nur mich, sondern auch die Kolleginnen und Kollegen von Audi. Denn unser Partner Audi bietet dort die Möglichkeit, Audi und vor allen Dingen Elektromobilität zu erleben oder zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Ihr könnt dort den Audi Q6 e-tron, der Mitte März erst seine Weltpremiere gefeiert hat, dort kennenlernen. Ihr könnt Probefahrten machen, verschiedensten vollelektrischen Modellen wie dem Audi Q4 e-tron. All die Fahrzeuge sind vor Ort. Um das zu machen, benötigt ihr noch nicht mal, ganz leise, ein Ticket fürs Festival. Ihr könnt einfach unter audi.de/omr schon vorab eine Probefahrt reservieren. Oder wenn ihr ein Ticket habt, dann könnt ihr zum Audi-Stand kommen in die Halle A4 und dort eine Probefahrt ausmachen. Jedenfalls kombiniert gerne eure Reise zum Festival nach Hamburg mit dem Erleben von Vorsprung durch Technik. Zurück zum Podcast.
Aber ich meine, es gibt ja schon auch, eure Wettbewerber machen ja schon viel. Also mal so eine Captain Iglo, den kenne ich ja, ne? Den kennt ja irgendwie jeder, so aus meiner Generation. Ja. Fernsehwerbung, rauf und runter. Also da ist ja schon einiges, was da getan wird. Aber das ist, man lernt dann sozusagen aus deinem Fall ja schon, dass es vielleicht gar nicht unbedingt so nötig ist. Also, dass man weder eine besonders große Haushaltsbekanntheit haben muss, also ich meine, das ist auch nicht schlecht, ne? Wenn du sagst irgendwie, gestützt seid ihr 10%, das sind dann schon 8 Millionen und dann davon 20%, da sind dann immer noch 1,6 Millionen, die euch dann auch ungestützt scheinbar kennen. Das ist schon, also 1,6 Millionen Menschen ist schon echt gut, finde ich, für eine Marke, die erst ein paar Jahre alt ist. Aber dennoch, also ohne ist es euch gelungen, da hinzukommen, ohne klassisches Marketing im großen Stil, rein über das Marketing, was sich aus der Distribution ergibt, also über den, ne, über die Kisten und die Verpackung und so, also die Kühlkisten, wo dann da ausliegt, also Point of Sale und die Verpackung. Das ist schon irgendwie eine ganz coole Case Study, mal zu sehen, okay, da hat es jemand geschafft, da hinzukommen, auch die Umsätze zu machen, ohne eigentlich die richtige Paid-Marketing-Klaviatur spielen zu können.
Schon. Also ich glaube schon, dass wir nicht unterschätzen dürfen, was wir sozusagen begleitend gemacht haben die letzten Jahre, halt immer mit dem Anspruch sehr kreativ, aber in der Tat wenig Budget. Ich glaube, das dürfen wir nicht unterschätzen. Und ansonsten gebe ich dir recht. Und es ist ja schon auch ein neues Phänomen, was so in unsere Zeit passt, dass natürlich wie in kurzer Zeit teilweise Marken entstehen. Ja. Durch ganz viel Budget. Ich meine, wir sind so informationsüberflutet alle. Und das geht ja nur noch über Extrembudget. Mhm. Ja? Und wenn ich in meine Jugend schaue, du hast gesagt, Captain Iglo kenne ich auch, das gab es im Fernsehen. Aber mein Gefühl oder meine Wahrnehmung ist, dass gerade im Lebensmittel, ich glaube, Marken brauchen auch Zeit. Mhm. Und wir haben auch oft gesagt, hey, lass uns warten, das braucht Zeit. Weil es geht um Vertrauen und um Vertrauen aufzubauen, brauche ich auch Zeit. Und vielleicht wäre es teilweise auch kontraproduktiv gewesen, jetzt da mit der großen Fernsehkampagne oder Online-Kampagne da Follow-Food-Fisch rauszuknallen. Ich glaube, also ich bin super dankbar, dass es jetzt sind es 13 Jahre Zeit hatte, auch zu entstehen. Wir entwickeln uns selber auch. Und so ganz viel Substanz aufzubauen. Und ich wünsche mir, dass das ja auch künftig sozusagen noch so passieren darf, weil wenn der andere Weg, der ist sehr schnelllebig, geht nur mit ganz viel Budget, bin ich sicher, ob es dann auch immer die besten Produkte schaffen. Und ich glaube, Faktor Zeit ist, das haben wir uns erkauft, auch durch Durchhaltevermögen und halt auch ein Produkt, wo wir das richtige Gefühl hatten, was ankommt. Und
da
wird sicher mehr passieren.
Ihr habt am Ende die Gatekeeper überzeugt. Das ist ja so ein bisschen auch das Erfolgsrezept von, weiß ich nicht, den Startups aus die Hülle der Löwen oder jetzt auch von euch, wenn man diese 8, 9, 10, 15 Leute in der Welt oder in Deutschland, die den Zugang zum Lebensmitteleinzelhandel kontrollieren, ne, die Einkäufer der verschiedenen Ketten, wenn man die überzeugt, dann, so lernt man jetzt hier auch wieder, schafft man schnell was sehr Wertvolles. Ne? Das ist ja schon irgendwie ein wichtiges Learning, weil man, glaube ich, viel nicht so klar ist, wie krass das Nadelöhr ist. Es gibt gar nicht so viele Personen, es sind gar nicht so viele Firmen.
Es ist extrem krass, ich stimme dir zu. Es ist wirklich zwei Handvoll. Super dankbar, dass es da einfach viele gute Menschen gibt, die dann auch Sachen probieren. Aber wenn du da nicht durchkommst, dann kannst du alles einfach auch gerade wieder.
Aber das ist ja sozusagen die Hülle der Löwen-Situation, die ihr jetzt sozusagen ohne Fernsehsender, ohne Ralf Dümmel und Co. Geschafft habt. Aber wo ja normalerweise dann die Startups entweder den Zugang bekommen über die Leute, die dort dann helfen, oder halt nicht. Mhm. Und dann hast du fast keine Chance, wenn du nicht in den großen Distributionskanal reinkommst. Macht ihr das über Amazon? Verkaufst du Amazon?
Ein bisschen, ja.
Okay.
Die haben uns schon verkauft, als wir es noch gar nicht wussten. Haben uns dann mal erzählt, ich wusste gar nicht, wie die ticken. Ich kann mich auch nicht um jeden Vertriebskanal so genau kümmern. Amazon Ich persönlich nicht so viel mit Berührungspunkte. Und die haben dann gemeint, sie verkaufen uns eh, ob wir es wollen oder nicht. Mhm. Weil die kaufen unsere Produkte irgendwo und verkaufen sie weiter. Mhm. Und ja, das fand ich schon spannend, aber gut, ist ja auch deren Recht. Die kaufen einfach unsere Produkte und verkaufen die. Und mittlerweile.
Aber was heißt, die kaufen so, die irgendwo? Also ich meine, du kannst
die, doch, wir wussten nicht, wo die kaufen.
Okay.
Ich wusste es nicht. Also ich habe es dann erfahren. So bei, also
bei einem Zwischenhändler?
Bei einem Kunden von uns, genau, der auch sozusagen offline verkauft. Also nicht auch, sondern ausschließlich. Hm. Und die haben da das Geschäft mitgemacht. Und Amazon, die kaufen sich die Produkte, die nachgefragt werden. Die schauen sich halt auch Nielsen an. Die verkaufen die. Hm. Und im Trockenbereich ging das halt. Amazon Fresh geht ja nur, glaube ich, immer noch in 2 Städten oder 3. Hm. Jetzt. Und aber die Konserven, die national sind schon seit Jahren national zu kaufen über Amazon. Und wir machen es eben, seit wir das wussten, ein paar Jahre zugeschaut, machen wir es selber. Also wir liefern jetzt direkt Amazon, um dann einfach zu wissen, was geht. Und das ist aber also im Vergleich zu stationär bei uns also extrem minimal.
Okay. Ja, Mensch, was eine Geschichte. Also so einfach kann es gehen. Ne? So klingt so einfach, klingt so ja auch so perfekt irgendwie, dass ihr da jetzt so eine Firma habt mit so einer Geschichte, auch mit so einem wirtschaftlichen Erfolg, die euch dann zum großen Teil gehört. Ich glaube, wenn man sich dein Leben so ein bisschen weiter zusammen googelt, dir gehört noch eine Surfschule am Bodensee. Du bist selber Surfer, es gibt so Interviews mit dir, wo du so im Wasser liegst, dann denkt man sich, Wahnsinn, ne? So kann man es machen. Also so kommt man schon, glaube ich, guten Gewissens und auch wirtschaftlich erfolgreich und durchs Leben. Also beeindruckend.
Dankeschön. Ja, also natürlich pathetisch, aber es klingt jetzt so, als ob das so eine One-Man-Show ist. Ja, bei Nichten, das ist natürlich... Also das macht uns Spaß und wir haben so ein Kernteam von extrem wichtigen Leuten, die halt extrem Wichtiges getan haben, und du hast vorhin kurz gesagt, gerade dieses Nadelöhr, auch Vertrieb, da gibt es bei uns noch den Lars, der halt auch ein sehr guter Freund mittlerweile ist, und da können wir nicht dankbar genug sein, weil das hätte ich nicht hingekriegt, und ja, für uns zentral.
Aber habt ihr denn bei den Lebensmitteleinzelhändlern, bei den Einkäufern damals komplett kalt angerufen, oder hattet ihr da halt über den Lars schon irgendwie eine Art von
Zugang? Ja, der hat ein bisschen Zugang, aber nicht wirklich. Eigentlich komplett kalt angerufen, und dann haben die gesagt, ruft im halben Jahr wieder an, wir haben gerade viel zu tun, und dann halt auf den Tag genau auch, auf die Stunde genau, ein halbes Jahr später hat er auch angerufen und dann gesagt, melde dich in 3 Monaten, ich kann nicht, und dann halt in 3 Monaten wieder angerufen.
Also.
Und so einfach dran geblieben. Also das ist echt nicht ohne. Da, weil die haben natürlich auch eine extreme Flut an Angeboten.
Ja, das sind die Königsmacher. Da ist Distribution is King, ne?
Voll.
Und sag mal, Ausland, macht ihr was im Ausland?
Wenig. Wir haben ganz viele Anfragen auf Messen und haben gesagt, lass uns erst in Deutschland irgendwie Marke sein, und dazu braucht es zum Beispiel auch Bekanntheit. Und dann Ausland. Wir haben einen Kunden in Frankreich, Monoprix, das ist so Großraum Paris. Und wir machen ein bisschen was in Österreich und haben bei der Coop Schweiz einen Teststore. So, aber wir machen Deutschland.
Okay. Ja, also ich werde es im Blick haben. Demnächst auch irgendwie natürlich auch beim Gang an die Tiefkühltruhe im Zweifel. Und,
das wäre mir am liebsten.
Freue mich, dass es solche Geschichten gibt, dass du sie uns erzählt hast. Vielen, vielen Dank.
Ich danke dir. Alles Gute und bis bald.
Genau, bis bald. Tschüss.
Danke. Ciao.
Ich bin immer wieder überrascht, wie viele Menschen ich kenne, die sehr viel Energie stecken, natürlich in ihre Arbeit, in Hobbys, in Reisen, im Zweifel auch in Wohnraum. Und obwohl sie wissen, dass es langfristig keine gute Idee ist, ihre privaten Finanzen etwas schleifen lassen, ihre Finanzplanung nicht so im Fokus haben. Deswegen ist doch gut, dass es unseren Partner Liquid gibt. L-I-Q-I-D. Ich habe schon häufiger hier von Liquid erzählt. Die wollen eine maßgeschneiderte Anlagelösung sein mit einem persönlichen Ansprechpartner auf Augenhöhe für die Zielgruppe hier, zum Beispiel dieses Podcasts. Liquid möchte euch Zugang geben zu den besten Fonds im Bereich Venture Capital, zu den besten Fonds im Bereich Private Equity, in dem man als Privatperson sonst gar nicht reinkommt. Mit Liquid wäre das möglich. Am Ende ein digitaler Vermögensverwalter auf Family Office Niveau, Wealth Management für Leute, die vielleicht gar nicht so mega wealthy sind, aber trotzdem die ganzen Vorzüge genießen möchten. Liquid wurde zuletzt 5-mal in Folge als Deutschlands Top-Vermögensverwalter ausgezeichnet und bietet allen, die hier zuhören, ein kostenloses Kennenlernen-, Orientierungs-,
Erstgespräch. Einfach anmelden, kostet gar nichts unter liquid mit QLIQID.de/OMR. Link dazu natürlich auch in den Shownotes. Zurück zum Podcast.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.